für die Predigt. Hier ist, wir stehen vor dir als Gemeinde hier in Bramfeld und überhaupt als Christen und jeder Mensch vor dir wie Petrus damals und sagt, wo sollten wir hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir brauchen es, dass du redest heute zu uns. Unser Herz braucht deine Worte des Lebens, damit wir durch die nächste Woche kommen, damit unsere Seele gestärkt und für all die Herausforderungen gewappnet sind, denen wir begegnen. Deswegen möchte ich dich bitten, dass du deutlich sprichst heute, dass all die Dinge, die von Menschen sind, im Lobpreis und in der Predigt, dass sie in Vergessenheit geraten und dass das hängen bleibt und dass unsere Seele festigt und nährt und stärkt, das von dir ist. Weil das, was du ist, das ist Leben und das hat Ewigkeitswert. Ich bitte das in deinem wunderbaren Namen, in dem wir Heil finden, in dem wir Rettung finden, auf den wir hoffen und vertrauen. Amen. Vor ein paar Wochen ist etwas passiert, was bei mir relativ selten passiert, weil drei Situationen zusammenkamen, die alle drei sehr selten sind. Der erste war, dass ich einen Abend frei hatte. Das passiert nicht so häufig. Kein Treffen in der Gemeinde. Ich schon um 17 Uhr zu Hause war und entsprechend schon gegessen hatte und dann so um 18.30 Uhr auf der Couch saß. Das zweite war, dass meine Frau unterwegs war, wenn ich mal abends frei habe. Das heißt, ich hatte meine Wohnung für mich. Ich hatte nichts zu tun und das Dritte, was selten vorkommt, ist, ich hatte überhaupt keine Lust, mein Buch zu öffnen, das ich gerade lese. Und dann saß ich so da und dachte, was mache ich denn jetzt? Weiß ich irgendwie nicht, ich bin auch kein Zocker, ich habe keine Playstation oder so. Und dann habe ich das gemacht, was mein Bruder eine YouTube-Party nennt. Ich bin einfach auf YouTube gegangen, habe Dokumentation eingegeben und habe das erste Video angeklickt, das da war. Und habe das mir so lange angeguckt, bis mich nicht mehr interessierte. Das war irgendeine Doku über die Nazi-Zeit. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, das habe ich jetzt genug gesehen und habe weitergeklickt und habe mich so durch die Videos geklickt, bis ich zu einer Dokumentation über ein Fachgebiet gekommen bin, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann, aber das hat mich irgendwie fasziniert. Und es ging dabei um die Restauration alter Kunstwerke, vor allem Malerei, aber auch verschiedene architektonische Dinge und so. Ich kenne mich damit jetzt nun überhaupt gar nicht aus, aber es war irgendwie spannend, diese Leute in der Doku dabei zu begleiten, wie sie diese alten Kunstwerke, die teilweise hunderte von Jahren sind, wieder zu neuem Glanz verhelfen. Und das ist ja eine Wissenschaft für sich. Werden dann alte Farbschichten abgenommen, ganz vorsichtig, um neue aufzutragen, damit es wieder in altem Glanz erstrahlen kann. Und es waren natürlich einige Bilder dabei zu sehen, die dann wieder schön gemacht haben. Und sie haben auch einige missglückte Restaurationen gezeigt. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, das könnt ihr mal zeigen. Wenn ihr das gut sehen könnt, das ist eher missglückt. Man muss jetzt da ein bisschen zur Verteidigung der armen Frau sagen, die war keine Restauratorin, das ist ein Fresko in einer Kirche. Also es wurde einfach an die Wand gemalt und sie hat es dann so vorgefunden, wie es so in der Mitte ist und dachte, oh, das ist so schade, unser Erlöser, siehst du da so, ich gebe mal so mein Bestes. Und dann ist das am Ende rausgekommen und das ist durch die Medien gegangen damals, vielleicht erinnern sich manche noch, also diese Bilder waren dann auch in verschiedenen Zeitungen zu finden. Die Frau tat mir ein bisschen leid, sie hat eigentlich versucht ihr Bestes zu tun, aber wirklich restauriert wurde dieses alte Kunstwerk nicht. Ich möchte heute mit euch etwas machen, das ein bisschen dem ähnelt, was Restauratoren machen. Ich möchte mit euch darüber reden, wie wir Inspiration finden können durch unser geistliches Erbe. Und ich möchte darüber reden und ich hoffe, dass ich ein bisschen besser darin bin als diese Frau, die dieses Bild restauriert hat und hoffe, dass ihr etwas mitbekommt von dem Erbe, was uns als Mühlheimer Verband, das bedeutet auch eure Gemeinde, langfristig prägt, weil es so alt ist und weil es so tief in unsere DNA reingegangen ist. Der Titel von der Predigt, Inspiration durch unser geistliches Erbe, ist, wenn das manche Leute von euch vielleicht wissen, so Flyer vom Mühlheimer Verband und da steht dann unsere DNA drin, was die Werte und die Kultur unserer Gemeinden ist und was wir uns wünschen als Ziel. Und eines von den Werten, die unser Verband dauerhaft prägen will, ist, dass wir inspiriert sein wollen durch unser geistliches Erbe. Ich habe letztes Jahr ein Buch gelesen von Eckhard Vetter, unserem langjährigen Präses und interessanterweise auch Zwillingsbruder meines Vorgängers, der sich mal hingesetzt hat vor einigen Jahren und 100 Jahre Geschichte des Mühlheimer Verbands aufgeschrieben hat. Und aus dieser Lektüre ist diese Predigt dann auch entstanden, weil ich so fasziniert war davon, als ich Eckhard irgendwann erzählt habe, dass ich das Buch von vorne bis hinten gelesen habe, meinte er, ich wäre vielleicht der Einzige, der das jemals gemacht hat, einschließlich der Lektoren. Ich hoffe, dass das nicht so ist, als ich über das Thema schon mal bei mir in der Gemeinde geredet habe, habe ich gleich zwei von den Büchern verkauft. Vielleicht, weiß ich nicht, ob ihr noch welche habt, hier irgendwo in irgendeinem Büro liegen, dann könnt ihr vielleicht auch dazu kommen. Die gibt es auch momentan ziemlich billig, weil die haben zu viele gedruckt und Leute wollen die irgendwie nicht kaufen. Also wenn ihr nach dieser Predigt inspiriert seid von unserem geistlichen Erbe, dann könnt ihr das gut bekommen. Ich habe euch einen Text mitgebracht aus dem Hebräerbrief dazu, den ich euch einmal vorlese. Er steht im Hebräerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Hebräerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 2. Dort heißt es: Wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Deshalb wollen wir auch den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande seines Todes auf sich genommen. Und nun sitzt er auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes. Wie sich das so manchmal fügt, hat dieser Text, lässt sich sehr schön in drei Gedanken einteilen, die ich mit euch teilen will zu dem Text. Das ist erstens, unser geistliches Erbe schützt uns. Zweitens, unser geistliches Erbe feuert uns an. Und drittens, unser geistliches Erbe weist über sich hinaus. Unser geistliches Erbe schützt uns, feuert uns an und weist über sich hinaus. Ein erster Gedanke ist dann, unser geistliches Erbe schützt uns. Der Hebräerbrief ist ein faszinierender Brief, wenn man sich ein bisschen mit seinem Hintergrund befasst. Wir haben nämlich keine Ahnung, wer den geschrieben hat. Wir wissen das nicht. Es gab über die ersten Jahre der Christenheit viel Diskussion und irgendwann wurde diese Diskussion beendet von einem der bekanntesten Theologen seiner Zeit, ungefähr im 4. Jahrhundert, der gesagt hat, wisst ihr, der Brief ist einfach von Paulus und damit hat sich die ganze Geschichte. Und heutige Theologen würden mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass er von einer Person wahrscheinlich nicht ist und das ist Paulus, weil die ganze Wortwahl unterschiedlich ist und weil wir die ganzen Konzepte darin gar nicht so nach Paulus klingen. Also wir haben keine Ahnung, von wem er ist, aber wir können eine Menge rekonstruieren, an wen dieser Brief geschrieben wurde. Und das ist ziemlich wahrscheinlich, so wie man das rekonstruieren kann, Leute gewesen, die verwurzelt waren in der hebräischen, in der jüdischen Religion. Die wahrscheinlich sogar Priester oder Leviten waren, das heißt Leute, die den Gottesdienst im Tempel oder in der Synagoge angeleitet haben. Das heißt, all diese Geschichten aus dem Alten Testament so tief kannten, dass niemand ihnen das vorlesen musste. Sie konnten sie auswendig aufsagen. Und irgendwann auf ihrem Weg waren diese Menschen zu der Erkenntnis gekommen, vielleicht, wahrscheinlich, wir merken, dass etwas in uns passiert, wenn wir sagen, dass dieser Jesus Christus von Nazareth tatsächlich der versprochene Messias ist, auf den wir die ganze Zeit gewartet haben. Und sie sind mit Feuereifer losgestartet und dachten, jawohl, für diesen Jesus wollen wir alles tun. Aber wie das manchmal so ist, man ist begeistert und startet durch als Christ. Man hat einen Alpha-Kurs mitgemacht. Wahnsinn, dieser Jesus, das macht Sinn, das ergibt Sinn für mein Leben. Ich will mich daran klammern, aber je länger man unterwegs ist mit Jesus, desto länger merkt man, dass der Heilige Geist in uns auch Dinge, unangenehme Dinge ans Licht bringt. Heiligung nennt man das. Wir müssen uns entwickeln in eine bestimmte Richtung. Und dann kommt auch noch dazu, dass viele Leute in unserer Umgebung vielleicht komisch darauf gucken. Es ist nicht so angenehm. Wir wollen allen von Jesus erzählen, aber wir merken, viele Leute wollen davon gar nichts hören. Also was macht man dann? Und es wird irgendwie unangenehm. Und diese Leute haben genau das gemerkt. In der Zeit kam dazu, was wir hier in Deutschland zum Glück nicht so viel erleben, ist tatsächliche Verfolgung. Wir haben also Gewalt erlebt aufgrund ihres Glaubens. Also haben einige Leute gesagt, okay, wisst ihr, ich glaube, ich gehe wieder zurück. Meine Familie wird mich wieder aufnehmen. Ich habe das alles gelernt, was damals war. Das ist einfacher für mich, das ist angenehmer für mich. Und der Autor des Hebräerbriefs schreibt diesen Leuten jetzt, um mit ihnen zu ringen und sie zu bitten, haltet durch, haltet fest an dem, was da ist. Und das Spannende ist, dass das Argument des Autors vom Hebräerbrief nicht ist, guck mal, wie Hammer alles ist. Guck mal, wie großartig alles ist. Und ich zeige dir all die mega tollen Kirchen mit großen Soundanlagen, die wir schon aufgebaut haben, wie großartig alles ist. Sondern der Autor des Hebräerbriefs geht mit diesen Leuten in seinem Brief durch das Alte Testament an vielen Punkten und zeigt auf, das, was ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der versprochene Retter, das ist tief verwurzelt in der Geschichte des jüdischen Volkes. Es ist tief verwurzelt in den letzten 2000 Jahren Geschichte. Was er sagt, ist, haltet durch, weil euer Glaube, das, was ihr gelernt habt über Christus, tiefe Wurzeln hat in der Geschichte und schon immer so ist. Das ist, was das 11. Kapitel ganz besonders macht. Und das 11. Kapitel liest, ich wollte es nicht heute ganz lesen, weil ich dachte, ein bisschen Zeit brauche ich auch für meine Worte. Wenn man das 11. Kapitel liest, dann sieht man, dass der Autor des Hebräerbriefs einen nach den anderen der Glaubenshelden nennt, die im Alten Testament kommen und zeigt, dass sie als Männer des Glaubens und teilweise Frauen des Glaubens durchgehalten haben im Vertrauen auf Gott. Und im Anschluss an dieses 11. Kapitel, in dem er durch das ganze Alte Testament geht und zeigt, wie großartig die Helden des Glaubens sind, schreibt er diesen ersten Vers meines Predigtextes. Und deswegen sind wir umgeben von einer Wolke von Zeugen. Um uns herum in der geistlichen Welt steht eine Wolke von Zeugen, von Hunderten von Leuten, die auf das gewartet haben, zu wissen, was ihr jetzt wisst. Und die euch tief verwurzeln in der Wirklichkeit Gottes der letzten 2000 Jahre. Der Theologe Johannes Hartel, der das Gebetshaus in Augsburg leitet und diese große Konferenz, Mehrkonferenz, ein sehr einflussreicher Denker ist, der hat vor einigen Tagen auf Twitter einen interessanten Satz geschrieben. Er schrieb, dass das größte Missverständnis der Moderne ist, je moderner, je neuer ein Gedanke, desto besser ist er. Also dass alles, was vor uns ist an Gedankengängen, alles nicht so gut ist wie das, was irgendein Masterabsolvent in Philosophie in seinem Abschlussarbeit geschrieben hat, weil das neu ist, weil das auf allem aufbaut, das ist glänzender und scheinender und schöner und so weiter. Der Autor des Hebräerbriefs geht eine andere Richtung und sagt, wir müssen uns verwurzeln in dem, was wir schon immer wussten. Und weil er das Wort Wolke benutzt, da baut sich für die Hörer dieses Hebräerbriefs, die ersten Hörer, die so verwurzelt waren im Alten Testament, eine ganze Bildwelt auf, die sie gleich mitverstanden haben. Weil in ihrem Verständnis, in dem, was wir glauben über das Volk Israels, wussten sie, dass als das Volk Israel versklavt war in Ägypten und hinausgeführt wurde von Gott durch viele Wunder, da hat Gott dieses Volk begleitet, sichtbar in einer Wolke, in einer Wolkensäule beim Tag und in einer Feuersäule bei Nacht. Und wenn er also sagt, wir sind von einer Wolke umgeben, da baut sich diese Bildwelt auf und sie verstehen, das war damals der Schutz des Volkes Gottes und diese Wolke ist heute noch der Schutz des Volkes Gottes. Wenn er sagt, dass die Wolke uns umgibt, meint er damit, sie schützt uns vor dem, was schädlich ist, was von außen auf unsere Seele, auf unsere Gemeinden eindringen will, wenn wir uns darin verwurzeln. Und du magst jetzt hier sitzen und hast vielleicht überhaupt noch gar nichts mit Jesus am Hut. Du kommst hier regelmäßig hin, weil du die Gemeinschaft liebst und fragst dich ja, okay, aber ist das irgendwie überhaupt hilfreich? Gibt es nicht eine Menge Ballast im Christentum, dass man eigentlich aufgeben sollte, das eigentlich herausfordernd ist? Wäre es nicht eigentlich gut, sich auf die neuen Gedanken einzulassen, weil da ist so eine ganze Menge Zeug, das man eigentlich endlich mal vergessen sollte? Aber ich glaube, auch du kannst das nachvollziehen, was der Autor des Hebräerbriefes meint, wenn wir diese ganzen Gedanken mal von dem religiösen Kontext wegnehmen, in dem eine Predigt steht, und hineingehen in den politischen Kontext. Wir haben heutzutage eine Menge Diskussionen über alle möglichen Themen in der Politik und verschiedene Parteien, von denen wir überzeugt sind, dass sie entweder unser Grundgesetz schützen oder nicht. Aber wichtig ist es, in jeder Hinsicht, dass wir dieses eine Dokument haben, nämlich unser Grundgesetz, an dem wir uns festhalten können und das vor einigen Jahren geschrieben wurde, 1949, von Leuten, die Erfahrung gemacht hatten, was passiert mit einem Volk, das entfesselt ist. Wir tragen da unser eigenes negatives Erbe mit als Volk in Deutschland und die gesagt haben, wir müssen ein Dokument schreiben, das uns schützt, dass einen Rahmen gibt, innerhalb dessen wir denken können. Und in diesem Rahmen müssen wir bleiben. Und alles, was außerhalb von diesem Rahmen steht, jeder Gedankengang, jede Partei oder Gruppe, die sich hinstellt und offen agiert, offen sagt, dass die Würde des Menschen nicht unantastbar ist oder die versucht, Gewalt zu verherrlichen, alle, die unsere grundsätzlichen Freiheit nach Versammlungsfreiheit, nach Religionsfreiheit angreifen wollen, die stehen außerhalb dieser Grenzen und wir müssen diese Grenzen, die das Grundgesetz uns gibt, deswegen schützen. Deswegen haben wir ein oberstes Verfassungsgericht, damit da Leute sind, die sich in Jura auskennen und so weiter. Und die, manche Sachen müssen diskutiert werden, werden diskutiert. Aber wir haben dieses Dokument, auf dem wir uns basieren können und sagen, weil wir so negative Erfahrungen gemacht haben in unserem eigenen Volk, weil wir als Volk ein so schweres Erbe tragen, deswegen müssen wir diese Grenzen um unsere eigene Weltanschauung und Ideologie setzen. Und ähnlich will der Autor des Hebräerbriefes seine Adressaten darauf verwurzeln. Zu sagen, wir haben erlebt, was passiert, wenn Menschen sich von Gott entfernen. Wir haben Schlimmes erlebt, wir haben Gutes erlebt und wir wollen uns verwurzeln in dem, was uns von Urzeiten her übertragen wurde und weitergegeben wurde als Wirklichkeit Gottes. Und deswegen schützt uns unser geistliches Erbe. Aber da bleibt der Autor des Hebräerbriefes nicht stehen, weil da spricht ja viel von Stetigkeit. So, ne? Man bleibt stehen. Ich habe jetzt gelesen, was Eckhard Vetter über unseren Verband geschrieben hat. Da stehen eine Menge tolle Sachen drin. Die lerne ich jetzt auswendig und dann bleibe ich für die nächsten 50 Jahre meines Lebens genau da stehen. Das ist ein bisschen das Gegenteil von dem, was ich gerade im Interview gesagt habe, dass ich versuche, meine Gemeinde aufzubrechen. Ne, dass nicht nur irgendwo stehen bleibt, sondern dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen. Der Autor des Hebräerbriefes ist ähnlich. Mein zweiter Gedanke ist, das geistliche Erbe feuert uns an. Weil der Autor des Hebräerbriefes nach dem ersten Vers wechselt er das Bild. Das erste Bild ist Stetigkeit. Wisst ihr noch damals, vor vielen Jahren, als die Wolke uns geschützt hat? Und daraus leitet er jetzt ab und sagt, nimmt das zweite Bild und sagt, deswegen wollen wir den Lauf beenden. Deswegen wollen wir weiterlaufen. Er nimmt wieder ein Bild, das die Leute nachvollziehen konnten, nicht aus der religiösen Welt, sondern aus der griechischen Welt, nämlich der Marathonlauf. Hier kennt ihr das ja wahrscheinlich auch vom Hamburg-Marathon, da wird eine Menge abgesperrt und man kommt nicht mehr mit dem Auto in die Gemeinde. Also der Marathon wird bis heute gemacht, der Marathonlauf, und die Leute kannten das. Die kannten große Spiele, Olympia, Marathonläufe, wussten, wie Leute durchhalten müssen, über lange Strecken weiterlaufen, sich entwickeln, sich bewegen, um ans Ziel zu kommen. Und dieses Bild verwendet er jetzt und sagt, und weil wir geschützt sind von diesem Rahmen, deswegen wollen wir in die Zukunft laufen. Deswegen wollen wir uns entwickeln hin zu Christus, hin zu Jesus. Deswegen soll da Dynamik drin sein. Und was er damit meint, ist, dass diese Wolke uns umgibt, die Zeugen uns umgeben der Vergangenheit, aber sie halten uns nicht fest, dass wir auf dem Punkt stehen bleiben, sondern sie feuern uns darin an, dass wir immer wieder neu überlegen müssen, wie dieses uralte Evangelium von Christus und seiner Gnade in unsere Wirklichkeit passt. Wie diese Wahrheiten, die wir in der Bibel und in der Schrift finden, in unserer Zeit vermittelt werden können, sodass Leute es nachvollziehen können. Und dann stehen sie da und feuern uns an und freuen sich in jeder Entwicklung, die wir haben. Sie freuen sich in der Entwicklung in unserem Leben, wo wir bestimmte Dinge erkennen, die schädlich sind für unsere Beziehung zu Gott, für unsere Beziehung zueinander. Und wir geben unser Bestes und in der Kraft des Heiligen Geistes schaffen wir, bestimmte Dinge ins Grab zu legen, die uns zerstören. Und sie feuern uns darin an. Während meines Studiums habe ich eine kleine Erbschaft gemacht und konnte mir dadurch einen Traum erfüllen, den ich seit ich 15 war gehegt hatte. Und das war, zu der zumindest damals größten christlichen Jugendkonferenz der Welt zu fliegen, der Passion Conference. Am Anfang jeden Jahres findet die in Atlanta statt. Die hatten irgendwann mal mit 900 Leuten gestartet. Das ist dann für amerikanische Verhältnisse klein, ein kleiner Hauskreis, der sich da so getroffen hat. Und waren dann gewachsen. In dem Jahr, in dem ich dort war, trafen sie sich in Atlanta im großen Footballstadion der Stadt. Das ist damals zumindest die größte Indoorhalle der Vereinigten Staaten gewesen. 60.000 Jugendliche kamen zusammen. Aus der ganzen Welt, hauptsächlich natürlich den USA. Ich war mit zwei Freunden da. Wir sind nach Amerika geflogen, von Washington aus mit dem Auto runter nach Atlanta gefahren, kleinen Roadtrip gemacht, fuhren auf dieses riesige Parkplatzgelände, voll mit Reisebussen und Autos. Wir waren relativ spät dran, aber noch nicht zu spät, aber es waren eben schon viele Leute da und gingen in das Kongresszentrum direkt daneben, wo so die Anmeldung war. Auch ein unglaublich großer Komplex. Und in dem Moment, in dem wir durch diese Tür getreten sind, in das Kongresszentrum, standen an jeder Ecke, so ungefähr 20 Meter voneinander entfernt, immer so Dreiergruppen von Volunteers, also Freiwilligen, die uns einfach nur zugejubelt haben dafür, dass wir da sind. Also wir kamen da rein und direkt, wow, yeah! Und dann riefen die uns zu, wo kommt ihr her? Und auf Englisch natürlich. Und wir rufen zurück, ja, Germany, weil wir ein bisschen verwirrt waren. Müssen wir jetzt hier schreien? Und die, Germany, wow! Und die anderen hatten das schon gehört, die 20 Meter weiter standen. Und wir gingen weiter und die sagten, these are the German friends, woo! Und alle klatschten und jubelten. Und hinter uns waren neue Leute reingekommen. Die wurden schon wieder neu bejubelt. Und es war eine riesige Atmosphäre von Jubel. Und wir wurden mitgerissen davon, überall, wow, yeah! Kam in diese Halle rein, in der man sich angemeldet hat und sein Armband bekommen hat. Da standen ungefähr so 1500 Leute, die alle am Jubeln waren. Und es ging die ganze Konferenz so weiter. Dann kamen wir irgendwann endlich in dieses Footballstadion und dann machte der Konferenzleiter erstmal einen riesen Applausrunde. Ihr habt es geschafft! Und es wurde ein Video gezeigt. Stand, you made it! Also du hast es geschafft bis nach Atlanta. Und der Kumpel, der bei mir war, eher ein nüchterner Typ, so von seiner Art, sagte so zu mir, ich glaube, ich bin für noch nie irgendetwas in meinem Leben so gefeiert worden, wie für den Fakt, dass ich durch diese Tür gegangen bin. Das war offensichtlich die größte Leistung meines Lebens. Gut, dass wir das gemacht haben. Das ging sogar so weit, dass auf der Rückfahrt wir irgendwie Pause gemacht haben in einem Fastfood-Restaurant, um da was zu essen. Und dann kam irgendwie so ein Schwung von jungen Mädels rein, die alle das gleiche Armband hatten wie wir und die unser Armband sahen und die rufen dann, oh, Passion! Und wir riefen zurück, Passion! Und die Leute hinterm Tresen waren so ein bisschen, was los hier? Was passiert hier gerade? Meine Erfahrung von begeisterte Jubelstürme für eine Leistung meines Lebens, von der ich sagen würde, das war jetzt keine unendlich große Leistung. Also hätte man das nach meinem Masterabschluss gemacht, dann hätte ich irgendwie verstanden, was ich getan habe. Aber so ähnlich müssen wir uns vorstellen, was der Autor des Hebräerbriefs meint. Dass da an jeder Ecke und Ende jemand steht und jubelt in der geistlichen Welt zu jedem Schritt, zu dem wir machen. Du persönlich, in deinem geistlichen Leben, in deinem Schritt auf Christus zu, ihr als Gemeinde, ich weiß, dass ihr jetzt gerade von noch nicht so langer Zeit einen bestätigten Bauantrag bekommen habt, damit ihr hier noch bessere Gottesdienste feiern könnt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass da eine Wolke von Zeugen um euch herum stand und gejubelt hat. Da ist Entwicklung da, da passiert was. Ich weiß nicht, wie kontrovers das Thema ist hier. Wir wollen ja auch bauen, auch eher bei uns eher ein kontroverses Thema. Aber ich weiß, dass da eine Wolke von Zeugen um euch herum ist, die jubelt für jeden Schritt, den ihr als Gemeinde macht, für jeden Schritt, den jeder von euch im geistlichen Leben macht, sich freut und sagt, auf dem Weg weitergehen und durchhalten. Wenn wir versuchen, auf diesem Weg weiter zu bleiben und versuchen, durchzuhalten, dann werden wir merken, dass es auf lange Sicht anstrengend ist. Ich habe Anfang des Jahres, ich bin so ein Mensch für Neujahrsentschlüsse. Die funktionieren bei mir meistens auch ganz gut. Und ich habe Anfang des Jahres aufgrund von meiner Minigruppe, in der ich bin, und so der Rückmeldung gesagt, okay, ich muss mehr Sport machen. Also ich esse gerne, ich bin Genießer, sieht man auch, aber ich mache wenig Sport. Früher bin ich immer mit dem Fahrrad zur Gemeinde gefahren, also ins Büro und auch damals im Studium. Aber seit ich ein eigenes Auto habe, dann regnet es viel in Flensburg und meine Regensachen sind nicht so toll und dann fährst du doch mit dem Auto. Also ich muss mehr Sport machen und weil ich mir so selber ein Ziel setzen wollte, habe ich gesagt, ich will in diesem Jahr einen Marathon laufen. Ja, ist ein bisschen verrückt. Und dann habe ich mir teure Laufschuhe gekauft, ein Laufzeug gekauft so und bin dann gleich Anfang Januar das erste Mal laufen gewesen an meinem freien Tag, morgens vorm Frühstück, damit ich richtig dann hungrig essen kann und so. Also bin ich losgelaufen und dann habe ich gleich erstmal danach Fußschmerzen gehabt für 3 Wochen und seitdem bin ich auch nicht nochmal wieder gelaufen. Also es kommt noch, mein Neujahrsbeschluss ist immer noch irgendwie aktiv. Ob ich es noch schaffe, einen Marathon zu laufen dieses Jahr, das sei mal dahingestellt. Aber ähnlich ist es ja im Lauf. Wir geben unser Bestes, wir wollen es wirklich, wir haben diesen Entschluss, aber irgendwas zwickt dann und stört dann und es ist nicht so angenehm und wir müssen versuchen durchzuhalten. Das schützt uns unser geistliches Erbe, es feuert uns an, was wir haben, aber wie hilft es uns, durchzuhalten. Und das ist mein dritter Punkt, dass unser geistliches Erbe weit über sich hinaus weist. Weit über sich hinaus weist. Das ist das Schöne in diesem Text. Erst fängt er an und sagt, ihr seid umgeben von einer Wolke von Zeugen. Die schützen euch vor den Angriffen, die von außen kommen wollen. Und außerdem feuern sie euch an in jedem Schritt, den ihr als Gemeinde tut oder einzeln. Aber nicht einfach nur ein sinnloses Zujubeln wie in diesem Konferenzzentrum, sondern mit dem Blick auf Christus, der als unser Vorbild den Lauf schon beendet hat. Der uns zeigt, wie man gut anfängt, gut weitermacht und gut endet. Weil unser Blick immer und zu jeder Zeit auf Christus gerichtet sein muss. An dem Punkt, an dem wir versuchen, in eigener Kraft voranzukommen und zu laufen, da merken wir, dass unsere Kraft nur für wenige Schritte reicht. Aber unser Blick, der auf Christus gerichtet ist und von ihm gefüllt wird, da machen wir kräftigere Schritte, als wir denken können. Er ist nicht nur Vorbild, er ist unser Erlöser und Herr. Es gibt ein Zitat, das ich euch gleich vorlesen möchte, aus diesem Buch von Eckhard Vetter. Und mir passiert das relativ selten. Ich bin jetzt auch kein emotionsloser Typ, aber dass ich jetzt wirklich bei so ja auch eher trockenen Büchern wie der Geschichte des Mülheimer Verbandes in Tränen ausbreche, das passiert jetzt nicht so unendlich häufig. Da muss schon eher Nicholas Sparks kommen oder so, Kussszene im Regen oder so. Aber also das passiert mir relativ selten, dass ich dabei weine. Aber dieses Zitat hat mich total fasziniert. Ich gebe euch einen kurzen Kontext von dem Zitat, damit ihr es einordnen könnt. Als der Mülheimer Verband gestartet hat, Anfang des 20. Jahrhunderts, die Gelehrten streiten sich darüber, wann er genau gegründet wurde. Als er so Anfang des 20. Jahrhunderts gestartet hat, da war er der einzige Repräsentant von dem, was man die Pfingstbewegung genannt hat. Da hatten Leute, geistliche Vertreter und Leiter aus Deutschland über Jahre hinweg gebetet um einen Neuaufbruch des Heiligen Geistes in Deutschland. Sie wollten was sehen. Dann war in Mülheim damals eine Erweckung passiert und man hatte noch andere Leute eingeladen aus anderen Ländern, wo der Heilige Geist was getan hat. Und dann kamen die sogenannten Kasseler Ereignisse und der Heilige Geist tat neue Dinge in Deutschland. Menschen wurden von Krankheiten geheilt. Manche Menschen fingen an, prophetisch zu reden, also Weisheitssprüche zu sagen, Wahrheiten zu sagen, die sie gar nicht wissen konnten, über das Leben von anderen oder über die Zukunft, in denen Gott direkt gesprochen hat. Viele Menschen erlebten das, was man in der Pfingstbewegung das Zungenreden oder Sprachenrede nannte. Also sie redeten in Sprachen, die sie nie gelernt hatten. Und es war ganz viel Stimmung da, aber eine Menge Leute, die vorher darum gebetet hatten, dass der Heilige Geist neue Dinge in Deutschland tut, die kriegten auf einmal Sorge, weil sie nicht mehr so viel Kontrolle hatten über das, was da passierte. Und weil manche Dinge, die da passierten, auch ein bisschen merkwürdig waren. Und dann trafen die sich und schrieben das, was man heute noch die Berliner Erklärung gegen die Pfingstbewegung nennt. Ein Dokument, das damals zu einer großen Spaltung in der Christenheit in Deutschland geführt hat, in der gesagt wurde, das, was dort passiert in der sogenannten Pfingstbewegung, ist vielleicht hysterisch, also menschlich, im schlechtesten Fall dämonisch, also vom Feind verursacht, aber definitiv nicht vom Heiligen Geist. Und man kann sich ja vorstellen, dass Leute, die dann irgendwie umgeworfen waren vom Heiligen Geist und neue Dinge erlebt hatten, in dem Moment dachten, das kann doch nicht sein, ich habe das doch anders erlebt. Und die sammelten sich dann in Mülheim und schrieben auf die Berliner Erklärung, die sogenannte Mülheimer Erklärung als Antwort darauf. Mittlerweile gibt es dann noch die Kasseler Erklärung, wer sich für Kirchengeschichte interessiert, wo die beiden verschiedenen Bewegungen wieder zusammengefunden haben. Nach 100 Jahren man sich wieder zusammengefunden haben und versucht hat, diesen Riss zu kitten. Aber das Zitat kommt aus dieser Mülheimer Erklärung, wo die Autoren, allen voran Jonathan Paul als einer der ersten Leiter der Pfingstbewegung, versucht aufzuschreiben, worum geht es uns eigentlich? Worum geht es uns in dieser Bewegung? Und ich würde euch mal bitten, das Zitat mir zu zeigen. Und es hat mich wirklich bewegt. Dort schreiben sie, was ist der Grundzug und die treibende Kraft in dieser Bewegung? Es ist die Liebe zu Jesus und der Wunsch, dass er voll und ganz zu seinem Recht in, an und durch uns komme. Wir wollen nichts anderes, als dass er verherrlicht werde. Es ist die Liebe zu Jesus und der Wunsch, dass er voll und ganz in und an und durch uns zu seinem Recht komme. Alles, was wir wollen, ist, dass Jesus verherrlicht wird. Das ist das geistliche Erbe, auf dem wir als Mülheimer Verband stehen. Und das ist ein geistliches Erbe, das ich gerne ergreifen will. Mit all den negativen Seiten, die unser Verband hat, und Ecke hat es in seinem Buch faszinierend darin, nicht nur die schönen Seiten zu zeigen, sondern uns zu zeigen, dass dieser Verband eine Menge Fehler gemacht hat in seiner Geschichte. Aber das ist das Erbe, das uns trägt. Zu sagen, als Gemeindeverband, als einzelne Gemeinde vor Ort, als jeder einzelne von uns, Was uns treibt, ist, dass wir uns wünschen, dass Jesus voll und ganz in und an und durch uns zu seinem Recht kommt und dass er in unserem Leben verherrlicht werde. Aber wisst ihr, das Evangelium sagt euch, jedem Einzelnen von euch, jeden Tag zu, dass eure Kraft nicht reicht und dass in euch etwas ist, das euch dazu treibt, eher Entscheidungen gegen Gott zu treffen als für ihn. Die Bibel nennt das Sünde. Dass etwas in uns dazu treibt, ständig Entscheidungen zu treffen, die uns verletzen, die andere Menschen verletzen und die schlussendlich unsere Beziehung zu Gott verletzen. Und dann versuchen wir es trotzdem auf eigene Kraft weiterzumachen und versuchen weiterzugehen und versuchen weiterzulaufen, obwohl der Fuß schmerzt. Und wir kommen ein paar Meter weit und brechen dann zusammen. Aber in dieser Situation spricht der auferstandene Jesus euch zu: Deine Schuld, all das, was dich hält, habe ich getragen. Es ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, schreibt Paulus im Römerbrief. Du darfst eine neue Identität bekommen. Du darfst dich ganz anders verstehen, als du dich jemals verstanden hast. Wir wachsen da nie drüber hinaus. Kein Christ wächst jemals über den Punkt hinaus, an dem er wieder jeden Tag zurückkommen muss und sagen muss: Ich brauche deine Worte. Ich muss glauben, was du über mich sagst und nicht, was in meinem Herzen ist. Ich brauche deine Identität. Die Lobpreiser dürfen gerne schon auf die Bühne kommen. Weil das ist, was wir machen, wenn wir gleich miteinander zu Gott singen, Lobpreis machen, wie auch immer ihr das nennen wollt. Es ist nicht einfach nur, dass wir Lieder singen, die schön sind, die nett sind, die neu sind, sondern dass wir uns vor Gott stellen und ihm sagen: Wir brauchen deine Gedanken über uns. Ich nehme dir das mal weg hier. Wir brauchen deine Gedanken über uns. Wir müssen wissen, was du über uns sagst. Wir müssen deine Barmherzigkeit und Vergebung in unserem Leben erleben, damit wir weiterlaufen. Unser geistliches Erbe schützt uns vor den Angriffen, weil wir wissen, da sind tausende von Jahren Geschichte hinter uns von Leuten, die das geglaubt haben, was wir glauben. Sie feuern uns an in der geistlichen Welt und sagen: Macht Schritte auf Jesus zu, entwickelt euch, sodass das Evangelium seine Kraft immer mehr entfalten kann, hier in Bramfeld und in Hamburg, im ganzen Nordwestbund, gerne auch in Flensburg. Aber macht es nicht aufgrund von eurer Kraft. Das erste Lied, das wir singen, heißt Waymaker. Singen wir das auf Deutsch eigentlich? Nee, auf Englisch. Das erste Lied heißt Waymaker. Jesus ist der, der den Weg frei macht. Jesus ist der, der, wenn wir stehen und keine Kraft mehr haben, den Weg zeigt. Jesus ist der, der die Kraft gibt, den Weg zu gehen. Amen.